Disclaimer.
In diesem Podcast geht es um Pädophile, Kindesmissbrauch und damit zusammenhängende Taten und Ereignisse. Die Geschichten der Therapeuten und Pädophilen sind so in Wirklichkeit passiert. Auch das Thema Sexualität und verschiedenste sexuelle Neigungen werden besprochen. Sollten dir diese Themen Unbehagen bereiten, schalte nun lieber weg.
Normalerweise starten wir in unserem Podcast hier einmal mit einem Ton von Michi, unserem Hauptprotagonisten, dessen Geschichte wir hier in diesem Podcast erzählen. Heute machen wir das aber mal anders. Wir starten nämlich mit Yvonne. Die hat das Thema Pädophilie und sexuelle Übergriffe von einer anderen Seite kennengelernt, aus der Opfersicht. Es ist immer toll, wenn man Feedback zu seiner Arbeit bekommt, und das kann gutes Feedback sein, positives, das kann negatives Feedback sein oder es kann einfach nur eine Ergänzung, eine Erwähnung sein. Und als wir am Mittwoch unseren Podcast, den neuen, vorgestellt haben, da kamen dann 3, 4, 5 WhatsApp-Nachrichten rein, unter anderem von der Yvonne. Yvonne hat sich bei uns gemeldet und Yvonne ist jetzt auch hier. Yvonne, erzähl mir doch mal, wie waren so deine ersten Gefühle, Gedanken, als du das Thema bei uns gehört hast?
Sehr zwiespältig. Also auf der einen Seite arbeite ich in der Prävention und leite eine Selbsthilfegruppe. Bin dadurch natürlich komme auch an Täter ran, aber genauso eben auch an Opfer. Und aus meiner eigenen Vergangenheit, weil ich selber Opfer war, in sehr früher Kindheit schon die ersten Übergriffe erlebt habe, ja, triggert das Thema natürlich.
Du hast dich ja bei uns gemeldet aufgrund dieses Podcasts. Du hast eine eigene Selbsthilfegruppe. Da geht es bei euch vor allem um das Thema Borderline. Wie passt denn das Thema Borderline jetzt mit dem Thema, das wir bei dem Podcast haben, wo es um Pädophilie geht, um sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern? Wie passt das zusammen?
Weil gerade bei Borderline zum einen natürlich die Tätergruppe mitunter vertreten ist durch die Impulskontrollstörung und zum anderen natürlich auch wir sehr, sehr viele Opfer bei uns haben. Also letzten Endes sind es diese traumatischen Erfahrungen und die Opfer, ja, das ist eigentlich so immer der gleiche Typ Mensch. Also Täter, denke ich, suchen sich ihre Opfer gezielt aus und das sind gerade bei Pädophilen ja tatsächlich Kinder, die unsicher aufwachsen. Also die Eltern sind Alkoholiker oder die Eltern streiten viel. Scheidungskinder, das sind Kinder, denen das kindliche Urvertrauen fehlt, die keinen wirklichen Rückhalt haben. Und gerade die Kinder werden gezielt ausgesucht. Ja. Und das sind in der Regel dann die, bei denen sich auch die Borderline-Störung entwickelt. Tatsächlich. Und es ist wirklich so, dass einmal Opfer, ja, immer Opfer. Wenn du nicht therapiert wirst und da nicht wirklich bewusst dran arbeitest. Also ich hatte den ersten tatsächlich bewussten, versuchten Übergriff, da war ich 4 Jahre alt, als ein Nachbar von meinen Eltern gemeint hat, er möchte mal bei mir Fieber messen. Damals konnte ich tatsächlich nur weglaufen. Es ist nichts passiert. Der erste Missbrauch, da war ich dann 10. Ja, das war der Vater von einer Schulkameradin von mir. Ja, und das hat sich, es ist einfach danach immer wieder passiert. Es gab immer wieder Männer in meinem Umfeld, die gemeint haben, mit mir kann man es machen. Mhm. Und letzten Endes habe ich das wohl tatsächlich auch so ausgestrahlt. Also das war dann, so oft wie ich mir vorgenommen habe, wenn mir nochmal einer an den Hintern greift oder nochmal einer an die Brust fasst, dann drehe ich mich um und hau dem eine, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber zwischen die Eier. Das geht einfach gar nicht. Und trotzdem jedes Mal, wenn es wieder passiert ist, und das letzte Mal ist jetzt vielleicht 3 Jahre her, wo mir einer tatsächlich einen Hintern gefasst hat, jedes Mal sitzt du da wie das Häschen vor der Schlange und bist wieder das Opfer und kannst dich wieder nicht wehren.
Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber wie viel Verständnis kannst du dann gegenüber zum Beispiel so einem Projekt wie Kein Täter werden aufbringen, die ja wirklich gezielt sagen, wir arbeiten mit Tätern, nicht mit Opfern? Oder wie schwer fällt es dir dafür, Verständnis? Ist wahrscheinlich einfacher.
Es fällt mir zugegebenermaßen sehr schwer und ich stehe dem sehr zwiespältig gegenüber. Auf der einen Seite ganz klar, je mehr man vorbeugt, desto besser ist es. Und es gibt ja tatsächlich auch sehr, sehr viele Projekte, Präventionsprojekte für Kinder, die lernen sollen, sich da dagegen zu wehren. Ja. Auf der anderen Seite Ja, denke ich, da ist einfach unser Staat auch in der Pflicht, weil wenn ich dann sehe, dass ein Steuerhinterzieher 10 Jahre ins Gefängnis wandert und ein Kinderschänder kriegt 2 Jahre auf Bewährung, da steigen mir die Tränen in die Augen. Ja.
Dreht es einem den Magen um.
Ja, da wird es mir kotzelend und dann verjährt ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung. Das geht gar nicht, das kann nicht sein, ja, weil die Kinder oder auch die erwachsenen Frauen, ja, egal in welchem Alter das passiert, die sind ihr Leben lang dadurch tatsächlich in ganz vielen Sachen gehemmt, geprägt, in der Opferrolle. Und das geht nicht. Hm. Das kann nicht sein. Ja.
Ja. Ganz schwieriges Thema, bei dem noch ganz viel aufgearbeitet werden muss, glaube ich. Über das Allgemeine in Deutschland noch zu wenig gesprochen wird, finde ich. Das Problem ist, es wird immer nur darüber gesprochen, wenn es dann ein Opfer gab. Ja. So, wenn es wieder in den Medien ist. Und wahrscheinlich müssen wir da noch viel machen, aber wir sind dabei. Also zumindest hier. Ich danke dir, dass du heute gekommen bist. Das ist ganz mutig und ich freue mich total, dass du uns geschrieben hast und hergekommen bist.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.
Wow, ganz schön mutig, das auch hier zu erzählen. Nochmal von mir ein ganz großes Dankeschön. Wer übrigens mehr über das Thema Borderline und die Selbsthilfegruppe von Yvonne erfahren will, der schaut am besten direkt auf ihrer Website vorbei. liebenswerte-selbsthilfe.de. Das Ganze ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und dann natürlich auch wieder ein großes Dankeschön an euch, dass ihr hier Folge 3 eingeschaltet habt. Falls noch nicht getan, bewertet gerne unseren Podcast oder zeigt ihn einfach einem Freund, das reicht ja auch schon. Das würde uns sehr freuen. Bei mir ist nämlich wieder Elisabeth Quentler-Adamo, Psychotherapeutin an der Uniklinik Ulm und aktiv beim Projekt Kein Täter werden. Und sie arbeitet tatsächlich jeden Tag zusammen mit Menschen, die eine pädophile Neigung haben. Elisabeth, wenn du das jetzt hörst, wie findest du das, dass sich Leute bei uns hier melden auf unseren Podcast und ihre Geschichte erzählen?
Ja, ich finde das ganz großartig und unglaublich mutig auch. Vor allen Dingen finde ich das auch sehr differenziert, dass sie sich da meldet als tatsächliches Opfer und da ihre Geschichte erzählt. Also Hut ab.
Wir müssen, glaube ich, aufpassen. Auch ich habe gerade, als ich das gehört habe, auch ich habe den Fehler gemacht. Man spricht immer sehr schnell von Täter. Von Täterschaft. Aber das ist, glaube ich, auch in eurem Fall, vor allem in eurem Fall, falsch.
Naja, es ist vor allen Dingen einfach eine Verallgemeinerung, die sehr gefährlich ist. Gerade wenn wir über pädophile Menschen sprechen, das ist ja eigentlich das, wofür ich immer versuche zu kämpfen, dass wir nicht aus einem Menschen, der eine pädophile sexuelle Orientierung hat oder Neigung hat, einen Täter automatisch machen. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die ich auch sehe. Und deshalb plädiere ich ja immer dafür, sehr, sehr differenziert hinzuschauen.
Eigentlich ganz einfach, nicht jeder Pädophile ist ein Täter und nicht jeder Täter ist ein Pädophiler. Auch das haben wir ja schon in unserem Podcast gehört, dass ganz oft geschehen sexuelle Übergriffe aus 100 verschiedenen Dingen, aber nicht wegen einer pädophilen Neigung.
Ganz genau, ja, genau. Es ist ja tatsächlich der überwiegende Teil der Übergriffe, ist von nicht pädophilen Menschen begangen.
2/3, glaube ich.
Etwa 2/3, genau. Und Pädophile sind sehr, sehr häufig tatsächlich auch verhaltensabstinent. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Yvonne leitet eine Selbsthilfegruppe für Borderline-Erkrankte. Habt ihr bei euch im Projekt Kein Täter werden auch schon mal Kontakt zu Borderline gehabt? Kommt das bei euch überhaupt vor?
Also bei uns im Projekt direkt jetzt nicht vorrangig. Also wir behandeln ja jetzt nicht unbedingt eine psychische Erkrankung, in dem Sinne sozusagen einer Persönlichkeitsstörung, sondern wir sind ja sehr stark fokussiert auf die Sexualität. Aber in der Klinik beispielsweise oder auch in anderen Kontexten hatten wir schon borderline erkrankte Menschen natürlich auch als Patienten, ja.
Wenn sich jetzt jemand bei euch meldet, ihr habt ja bei euch auf der Website eine Telefonnummer für Angehörige und für Menschen, die selbst von sich sagen, vielleicht bin ich pädophil, ich brauche Hilfe. Kommt es vor, dass sich auch Opfer bei euch melden und sagen, da ist jemand, der ist pädophil, könnt ihr den irgendwie mit dem sprechen? Und der hat einen Übergriff an mir begangen?
Also mir ist das tatsächlich noch nicht passiert. Was ich schon manchmal hatte, ist, dass ich Briefe zugeschickt bekomme. Also gerade nach Zeitungsinterviews beispielsweise war das in der Vergangenheit schon so der Fall, dass dann ich einen Brief bekommen habe von einem Opfer, das doch sehr vorwurfsvoll auch mir gegenüber war, weil ich halt mit Tätern arbeite und ich solle mich nach diesem Brief lieber mit Opfern beschäftigen. Und da hatte ich ja auch schon in einer Folge gesagt, dass ich das ganz, ganz wichtig finde, dass Opfer eine sehr, sehr gute Behandlung bekommen. Und dass ich das toll finde, dass es da Kollegen und Kolleginnen gibt, die das machen. Und dass ich mich eben für die andere Seite, unter Anführungsstrich, wenn man das so sagen möchte, entschieden habe. Und ja, auch meine Arbeit ein Beitrag dazu ist, Opfer tatsächlich zu schützen.
Also nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Yvonne, dass sie den Mut gefunden hat, hier zu uns ins Studio zu kommen, das mit mir aufzuzeichnen. Das freut mich wirklich. Wenn ihr auch noch Lob, Kritik oder Sonstiges zu dem Podcast zu sagen habt, dann meldet euch gerne. Also ich glaube, die Elisabeth und ich, wir freuen uns beide, wenn wir Feedback bekommen. Und Feedback ist immer gut, egal ob es negatives oder positives Feedback ist. Es hilft auf jeden Fall. Und zum Schluss noch ganz kurz, solltest du selbst irgendwann mal Opfer von sexueller Gewalt gewesen sein, egal welche Form von sexueller Gewalt, dann schau bei uns auf donau3fm.de vorbei oder in den Shownotes dieser Folge. Da habe ich für euch den Kontakt hinterlegt, an wen ihr euch da wenden könnt. So, und jetzt ist es dann doch auch mal Zeit, mit der eigentlichen Folge anzufangen. Pädophile sind Kinderschänder. So, da war es bereits das erste Vorurteil über Pädophile und ich sehe schon, meine Gesprächspartnerin hat schon so leicht gezuckt, denn genau darüber sprechen wir heute. Vorurteile und Mythen rund um Pädophilie. Elisabeth, ihr arbeitet bei eurem deutschlandweiten Projekt Kein Täter werden mit Pädophilen zusammen, die aktiv nach Hilfe suchen. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge schon über die Therapie an sich gesprochen, wie das vonstatten geht. Während wir da so gesprochen haben, habe ich mir schon die Frage gestellt, was sind denn das eigentlich für Menschen, die zu euch kommen? Gibt es denn überhaupt so einen Stereotypen des Pädophilen?
Den gibt es tatsächlich nicht. Also wir haben eigentlich jedes Alter am Standort vertreten, also so ab Geschlechtsreifeentwicklung in etwa, das ist so ab 18, dürfen wir die auch behandeln, diese Menschen. Mit 17 machen wir zum Teil auch schon Gespräche. Und das geht dann rauf bis ins hohe Alter, mitunter auch 70, 80-jährige Patienten finden sich bei uns ein, wenn die eben Sorge haben, dass sie pädophil sind. Sie geht über alle sozialen
Schichten,
genau, danke. Und auch über jeden Beruf. Also wir haben vom Akademiker genauso bis zum Arbeiter. Wir haben also da wirklich querbeet alles.
Klar gibt es die Vorteile, ne, dass es alles irgendwelche schmuddelige Asoziale sind, die da irgendwelchen Wohnwegen in irgendwo in assligen Wohngegend wohnen. Nein, ich kann also nur bestätigen, das sind normale Leute, alle Berufsgruppen, das sind also die in unserer Gruppe, das sind wirklich alles tolle Leute, muss ich sagen, wirklich intelligente Leute, sympathische Leute, die haben halt leider diese Neigung.
Liegt das dann an Hollywood und Co., dass ich mir einen Pädophilen irgendwie als älteren Mann im Trenchcoat vorstelle, der in irgendeiner schummrigen Ecke steht und auf Kinder wartet?
Wahrscheinlich. Also wir alle haben ja, lassen sozusagen innerlich ja Bilder entstehen, wenn wir verschiedene Berichterstattungen hören und bauen uns dann so klassische Stereotypen auch zusammen. Wenn wir jetzt aber überlegen, dass 1% der männlichen Bevölkerung eine pädophile Neigung hat, dann können wir uns vorstellen, dass uns mitunter auf der Straße Menschen begegnen, die solche Neigungen haben, denen wir das aber nicht ansehen. Das sind zum ganz gesunde, normale, großgewachsene Männer oder auch Frauen, das müssen wir ja auch dazu sagen. Es gibt auch Frauen, die pädophil sind oder hebephil. Und insofern gibt es dieses klassische Stereotyp nur in unserem eigenen Kopf und in unserer Fantasie.
Es gibt auch Frauen, die pädophil sind, aber da hört man nicht so oft was davon, oder? Wahrscheinlich dann weniger als bei den Männern.
Ganz richtig. Also das ist tatsächlich eine geringe Prozentzahl von unseren Patienten. Die sind weiblich. Wir haben noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Vermutungen gibt es, dass das Hormon, das männliche Sexualhormon Testosteron, da sozusagen ein Stück weit eine Verantwortung dafür trägt, dass vorwiegend Männer pädophil sind. Das sind aber erstmal alles nur Hypothesen, die wir haben und noch nichts Wissenschaftliches. Vielleicht gibt es auch mehr Frauen, die pädophil sind, von denen wir noch nichts wissen, weil Frauen sehr häufig, zumindest bislang, überwiegend in die Pflegetätigkeiten mit eingebunden waren bei Kindern und es Frauen vielleicht dadurch auch ein Stück besser verstecken können.
Ich habe es ja gerade so zur Einleitung und es ist Ear Catcher, wie man so schön beim Podcast sagt, benutzt. Alle Pädophile sind Kinderschänder. Ich glaube, das ist ein Vorurteil, das du wahrscheinlich schon öfters gehört hast oder wahrscheinlich sagen die Leute das nicht so aktiv, aber sie verbinden Pädophilie mit Kinderschändung. Dem ist aber nicht unbedingt so, oder?
Nein, absolut nicht. Also du hast doch vorhin richtig gesagt, dass mir da alles zusammenzuckt, wenn ich das höre. weil ich schon seit den letzten Jahren der Tätigkeit, und das geht ja schon weit über kein Täterwerden hinaus, immer versuche, dafür zu kämpfen, dass wir differenzierter die Dinge betrachten. Und dieser Mythos, den du jetzt so ansprichst, Kinderschänder sind pädophil oder umgekehrt, das ist nicht richtig. Also überwiegend ist es so, dass die sogenannten Kinderschänder, ich mag auch dieses Wort gar nicht, weil das auch so einen Stempel hat, aber Menschen, die sexuelle Handlungen an Kindern begehen, die ganz häufig eigentlich gar keine pädophile oder hebephile Neigung in dem Sinne haben, so wie wir es heute verstehen als eine sexuelle Orientierung, die festgelegt ist, sondern dass das eigentlich die sogenannten Ersatzhandlungen sind, die Menschen begehen. Das kann sein aus einem Beziehungskonflikt heraus, wo es um Macht geht, also nicht offen, aber ja, häufig gibt es da erstmal für diese Menschen selber gar keine Erklärung. Die erschrecken darüber, die schämen sich furchtbar dafür, im Idealfall zumindest, und wollen dann nie wieder das wiederholen, was sie getan haben. Und während wir dann therapeutisch versuchen zu verstehen, warum die diese Taten begangen haben, kommt sehr häufig ein Machtmotiv, ein Unterlegenheitsgefühl, das dann über einen sexuellen Übergriff an einem Kind kompensiert wird. Also da gibt's ganz viele unterschiedliche Motive. Und in den wenigsten Fällen tatsächlich, oder sagen wir mal in wenigen Fällen, ist es wirklich eine pädophile Neigung, die da ursächlich dafür ist.
Das heißt, es geht in beide Richtungen. Es gibt Pädophile, die sich nicht an Kindern vergreifen, die ja zum Beispiel zu euch kommen, weil sie Hilfe suchen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich an Kindern vergreifen, die aber überhaupt nicht pädophil sind oder irgendwas in die Richtung haben, sondern, wie du gesagt hast, eine Ersatzhandlung vornehmen.
Ganz richtig, genau. Also die verhaltensabstinenten Pädophilen, wie wir sie auch nennen, sind tatsächlich auch bei uns an den Standorten nicht die größere Gruppe, sondern wir haben tatsächlich eine größere Gruppe von pädophilen oder hebephilen Menschen, die schon Taten begangen haben, die dafür entweder tatsächlich zur Verantwortung gezogen wurden, juristisch oder auch nicht, die aber sich jetzt wieder im sogenannten Dunkelfeld befinden, das heißt eben nicht juristisch unter Kontrolle sind, sei es Bewährungsauflage oder Ermittlungsverfahren. Und das sind tatsächlich diejenigen, die dann auch bei uns angebunden werden können. Aber natürlich auch die, die du gerade angesprochen hast, die sogenannten verhaltensabstinenten Pädophilen, das heißt die, die eigentlich eine Neigung haben auf Kinder, die diese Neigung aber in keiner Weise ausleben, weder direkt noch über Missbrauchsabbildungen im Internet.
Auch, glaube ich, ganz wichtig, Pädophile, die sich im Hellfeld befinden, also gegen die gerade ermittelt wird zum Beispiel, nehmt ihr nicht auf bei kein Täter werden.
Richtig, ganz genau, weil wir ja dann sozusagen immer noch ein Interesse eines sogenannten, wie wir sagen, Dritten haben, der dann, was weiß ich, Staatsanwaltschaft oder Richter oder sonst jemand, auch natürlich diejenigen, die schon auffällig geworden sind, gegen die ermittelt wird, haben natürlich ein ganz großes Interesse, Therapie zu machen, um natürlich auch ein Stück weit die Strafe zu reduzieren. Ich glaube, das ist ein Verhalten, das kann man niemandem vorwerfen. Ich glaube, das würde ich genauso wollen, die dann Therapie aufsuchen. Aber wie gesagt, immer noch ein drittes Interesse sozusagen in der Therapie mit drinnen ist. Und dann, dass sozusagen zu Verwaschungen kommt und im Projekt kein Täter werden. Das ist eben ein Projekt, das ausschließlich von Beginn an für Menschen entwickelt wurde, die eben noch keinerlei juristische Auffälligkeit sozusagen, also die noch nicht im Hellfeld gelandet sind.
Jetzt haben wir gerade schon beide das Wort Ersatzhandlung benutzt. Das ist ja auch ein Wort, das beim Thema Kinderpornografie auftaucht in den Gesprächen, die wir schon im Vorfeld geführt haben. Wobei, auch da muss man ja wieder aufpassen, Kinderpornografie ist eigentlich ein Wort, das ihr nicht so gerne nutzt.
Ja, ganz genau. Genau, das impliziert ja oder würde ja implizieren, dass dann die sexuellen Handlungen bewusst absichtlich gemacht werden. Und bei Kindern ist das etwas, was meistens erzwungen wird über eine Machtsituation, über Manipulation, werden die Kinder dazu gebracht, sich zu entkleiden und diverse Handlungen vorzunehmen. Und deshalb ist das ein irreführender Begriff. Wir verwenden da noch eher die Missbrauchsabbildungen. Wobei auch dieser Begriff diskutierbar ist, weil das würde ja, also wenn wir von einem Missbrauch eines Kindes sprechen, könnte man ja im Gegensatz dazu auch sagen, dann müsste es ja eigentlich auch einen Gebrauch geben. Also insofern gibt es da auch Diskussionen. Aber wir haben uns jetzt einfach auf diesen Begriff geeinigt und meinen damit sexuelle Abbildungen von Kindern, die beginnen auch schon mit Unterwäschebildern sozusagen, Posingbildern, wie wir die nennen, bis hin dann eben zu Nacktaufnahmen mit Fokus auf Geschlechtsteilen und dann eben auch die Bilder, die dann tatsächliche sexuelle Handlungen zeigen.
Es ist ja auch so ein Vorurteil, dass sobald jemand Kinderpornografie oder Misshandlungsdarstellungen konsumiert hat, sagt man, das geht ja schnell von der Zunge, da sagt man ja, der ist pädophil. Mhm. Aber auch das heißt ja nicht unbedingt, dass er pädophil ist. Das ist ja. Auch das wieder Ersatzhandlung, das kann sich durchaus auch jemand anschauen, der in seinem Leben noch nicht dran gedacht hat, mit einem Kind in irgendwelchen sexuellen Dingen aktiv zu werden.
Ja. Ganz genau. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das die letzten Jahre zunimmt. Zumindest ist das etwas, was ich immer häufiger beobachte, dass Menschen, und da haben wir jetzt natürlich gerade in der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg verzeichnet, kann man auch in den Kriminalstatistiken nachlesen, dass also immer häufiger Menschen, die überhaupt gar keine pädophile Neigung haben, ins Internet gehen. Die sitzen sowieso zu Hause, alleine in ihrem Büro, ihnen ist langweilig, sie müssten was arbeiten, haben vielleicht auch keine Lust zu arbeiten. Und dann schauen sie sich einen Porno an und befriedigen sich damit. Wenn das wiederholt wird, 2, 3, 5, 10, 20 Mal, dann kommt es auch hier, wie auch bei anderen Süchten, zu dem sogenannten Gewöhnungseffekt, das heißt zu einer Toleranzentwicklung. Und diese Bilder, diese Videos, die angeschaut werden, um sich sexuell zu stimulieren, werden irgendwann langweilig. Die nutzen sich ab. Die Erregung ist nicht mehr so stark und kommt nicht mehr in der Geschwindigkeit. Also suchen dann manche dieser Personen andere Abbildungen. Das kann dann Pornografie sein, die oder sexuelle Handlungen mit Tieren beispielsweise oder Sadomaso-Geschichten. Also es wird dann sozusagen immer ein bisschen weiter gesucht nach nochmal neuen Dingen, bis dann viele von diesen Menschen eben auch bei Missbrauchsabbildungen landen und eigentlich aber überhaupt keine sexuelle Erregbarkeit haben, sich aber dann sozusagen damit schneller erregen. Dann kommt noch dieser Kick dazu, des Verbotenen, so, und das alles hinter dem Bildschirm schafft erstmal so eine Scheinwelt, nicht erwischt zu werden, das ganz für sich alleine zu machen. Dass da aber unter Umständen auch Kripo-Beamte und andere sozusagen über die IP-Adressen zuschauen können, vergessen dann diese Menschen.
Trotzdem muss man wahrscheinlich fragen, das Thema Internet, das ermöglicht ja auch pädophilen Menschen, hat ganz andere Möglichkeiten, die es vor 30 Jahren vielleicht noch gar nicht gab. Also vor 30 Jahren konnte niemand einfach in Google nach Missbrauchsdarstellungen von Kindern suchen, weil es das nicht gab. Erschwert das euren Job?
Jein. Also vor 30 Jahren gab es tatsächlich ganz legale Heftchen, die Kinder nackt in Badesituationen gezeigt haben oder auch in anderen Situationen. Also die konnten, das erzählen mir ältere Patienten sehr häufig, völlig legal diese Heftchen am Kiosk erstehen. Und haben sich dann mit diesen Heftchen sexuell erregt.
Angefangen hat es bei mir bewusst so mit 2021, dass ich da Zeitschriften entdeckt habe, wo eben junge Mädchen, FKK-Zeitschriften waren das, abgebildet waren. Und das hat mich sehr stark angesprochen. Das war ja legal, diese Zeitschriften konnte man kaufen. Ich selber habe es nie gekauft, weil sie zu teuer waren. Irgendwie 12 Mark diese Zeitschrift, das war für mich nicht bezahlbar. Ich habe es einfach wirklich... In diesem Supermarkt habe ich das angeguckt, habe es weggelegt, ne, und habe das dann später in meiner Fantasie halt nochmal vertieft. Ja.
Andere ältere Herrschaften erzählen beispielsweise auch von diversen Katalogen, von Versand, so Versandkataloge, wo dann völlig selbstverständlich Kinder in Unterwäsche oder Bademode nackt, also nackt, aber dann halt mit dieser Bademode beispielsweise begleitet, abgebildet werden und das dann zu als Missbrauchs- also als sozusagen als Vorlage für eine Fantasie, das zu verwenden, das war früher eigentlich auch gang und gäbe. Natürlich sind die Möglichkeiten über das Internet deutlich gestiegen. Es geht schneller, es ist wesentlich scheinbar, wesentlich anonymer und sie kommen mit einem Klick auf ganz viele Seiten. Ja, jeder Mensch weiß heute schon beinahe, wie man auch ins Darknet kommt. Also auch das ist kein Geheimnis mehr. Und insofern erleichtert das und verschnellt das natürlich die Möglichkeit, an noch mehr Bilder zu kommen, die zu teilen, selber auch mit der Digitalisierung der Fotografie noch schneller Missbrauchsabbildungen selber zu entwickeln und die wiederum zu tauschen. Also der Markt boomt, leider muss man sagen, und macht es uns natürlich damit nicht einfacher. Aber letztendlich macht es uns auch nicht schwerer. Es macht einfach, die Verhaltenskontrolle wird einfach nochmal wichtiger.
Dann kam natürlich dann die Phase so mit 30, dann Internet. Und da war natürlich auch sofort die Motivation da, auch da mal nach Bildern zu gucken. Und hab natürlich dann auch FKK-Bilder gefunden. Ich muss für mich zum Glück sagen, ich habe zum Glück nie Missbrauchsbilder, also wirklich, sage ich mal, Kinderpornografie habe ich nicht gefunden. Zum Glück. Ich hab danach gesucht, gebe ich offen zu. Aber ich war technisch vielleicht nicht so bewandert. Zum Glück, dass ich es nicht gefunden habe. Aber FKK-Bilder, das war das.
Was man ja oft hört, bei Vergewaltigungen zum Beispiel von den Tätern, ja, sie war leicht bekleidet und sie wollte das und hat das gezeigt so. Ist das ein Problem, mit dem ihr auch zu kämpfen habt? Also ich will jetzt nicht die Behauptung aufstellen, dass sich junge Menschen, junge Kinder immer noch freizügiger anziehen, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass du das durchaus auch schon mal gehört hast in die Richtung, oder?
Also eigentlich höre ich das ganz häufig, gerade bei Menschen, die eben Übergriffe begangen haben, gar nicht unbedingt bei pädophilen Menschen. Bei Pädophilen höre ich natürlich sehr oft, gerade im Sommer, jetzt wird es wieder schwierig für mich, jetzt sind die Kinder wieder leichter bekleidet, das erregt mich, ich kann nicht ins Schwimmbad gehen und so weiter. Mhm. Bei den Menschen, mit denen ich im Strafvollzug beispielsweise arbeite, höre ich das sehr oft. Das Kind wollte das. Das Kind hat selber danach gefragt und hat mich aufgefordert. Tatsächlich ist das auch etwas, was schon beinahe nachvollziehbar ist. Jetzt klingt wahrscheinlich blöd, aber ich möchte es erklären. Kinder sind ja letztendlich auch sexuelle Wesen. Also schon ein Kind bekommt eine Erektion, ein Junge, ja, bekommen Erektionen, spielen an sich rum, fassen sich selber an, proben sich sozusagen auch in dieser Hinsicht und stimulieren sich selbst. Täter nutzen das unter Anführungsstriche und verzerren dieses Verhalten und sagen, das ist die Aufforderung für mich, dazu zu greifen. Das Kind will das, ja. Also beispielsweise das Mädchen fasst sich selber an, berührt die Vagina, stimuliert sich damit vielleicht selbst. Der Täter sieht das und sagt, das war die Einladung. Mhm. Ja, damit hat mir das Mädchen signalisiert, dass sie das möchte. Und dann gibt es so Verzerrungen, nennen wir das, wo dann Menschen sagen, ich wollte sie sexuell aufklären, ist doch besser, ich mache es als ein Fremder und so weiter. Mhm. Genau.
Das heißt, also ganz klasse, blöd gesagt, sie reden sich so ihre Tat noch ein bisschen schön, beziehungsweise reden sich selbst ein, sie hätten nichts Falsches gemacht.
Ja, also ich denke dann immer, ein Mensch, der sich immer wieder selber etwas einreden muss oder seine eigenen Handlungen so verzerrt für sich erklären muss, hat ja dann eigentlich auch wieder ein schlechtes Gewissen. Also wir alle machen das letztlich, wenn wir irgendwo falsch parken, wir gehen kurz zum Bäcker und sagen, ich bin ja nur eine Minute weg.
Man tut sich da einfach schönreden, ne? Und das habe ich ja auch jahrelang gemacht. Ne? Das ist ja alles hier, ich habe ja nie ein Mädchen vergewaltigt, ich habe auch nie ein Mädchen geschlagen. Ich habe es ja nur angefasst, ne? Ich habe es ja nur gestreichelt, ne? Nein, das ist eben nicht nur, ne? Das ist einfach schwerer sexuelle Übergriff, ne? Und man neigt natürlich, wenn man alles mit sich selber ausmachen muss, das einfach sich schön zu reden, ne? Zu verdrängeln und sagen, ach ja, das ist doch gar nicht so schlimm und so, und dann passiert es wieder und wieder, ne? Bis halt irgendwann mal halt dann der Stopp kommt und dann ist es halt zu spät, ja.
Letztlich verstoßen wir gegen eine Regel, nur um sozusagen ein eigenes Bedürfnis durchzusetzen, und damit wir das vor uns selbst rechtfertigen können und das aushalten, sagen wir, naja, ist ja nur eine Minute. Das ist nicht gut, also mir ist klar, dass es schwierig ist, das jetzt zu vergleichen, aber letztendlich ist es vom System her das Gleiche, von der Dynamik her. Und Menschen, die solche Verzerrungen haben, sind eigentlich noch diejenigen, die auch irgendwo noch ein schlechtes Gewissen haben und schon wissen, was richtig und falsch ist. Andere Menschen gibt es, das sind aber dann meistens diejenigen, die in der Forensik landen, die dann wirklich sagen, ich habe das Recht darauf. Ich wollte das, mir ist das wurscht. Die dann sehr brutal, scheinbar auch sehr gewissenlos vorgehen, die würden das dann gar nicht mehr großartig verzerren.
kommt es auch vor, dass du solche Geschichten hörst und dir beim Hören eigentlich schon denkst, der glaubt das selber nicht, der sagt das nur, um nach außen hin jetzt eben nicht wie ein Monster zum Beispiel zu wirken?
Ja, also eigentlich ist das in der Regel so. Also ob das derjenige selber glaubt oder nicht, stellt sich für mich ja dann auch im Laufe der Behandlung heraus. Mhm. Anfangs ist es immer so, wenn ich so etwas höre, dann denke ich mir immer, ja, okay, alles klar. Ja, das muss er jetzt sozusagen vor sich irgendwie rechtfertigen und gerade biegen, damit die Scham, die Schuld nicht gar so groß wiegt. Im Laufe einer Behandlung ist natürlich das Ziel, diese Verzerrungen aufzulösen und mit dem Täter zu bearbeiten, du hast an der Stelle eine Deutung gemacht, die nicht stimmt. Du hast etwas verzerrt wahrgenommen, um sexuelle Übergriffe begehen zu können. Und das ist dann eben auch das Ziel, das möglichst aufzulösen. Und daran arbeiten wir auch im Laufe der Therapie.
Woher kommt das denn, dass Pädophilie so automatisch mit Missbrauch gleichgestellt wird?
Naja, ich meine, letztendlich ist ja die Pädophilie eine sexuelle Erregbarkeit auf ein kindliches Schema. Und wenn wir uns, wenn wir hören von sexuellen Übergriffen, dann ist das für uns alle so dramatisch, wenn wir uns vorstellen, wie kann man sowas mit einem Kind machen, dass wir, glaube ich, versuchen, uns auch das irgendwie zu erklären. Und dann haben wir natürlich am einfachsten die Möglichkeit zu sagen, na klar, ist ein Pädo. Ja, Stempel drauf, Schublade auf, Patient rein oder Mensch rein, Schublade zu. Das hilft uns ein bisschen, die Welt auch in Gut und Böse besser einzuteilen. Also es macht die Welt einfacher. Wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, warum macht er das, wie könnte man ihn in Zukunft davon abhalten und so weiter. Also insofern liegt die Verbindung durchaus nahe, auch weil das Thema furchtbar emotional natürlich auch macht. Und gleichzeitig ist das natürlich auch die ganz große Gefahr.
Wir reden die ganze Zeit von Missbrauch, von Kindesmissbrauch. Elisabeth, was zählt denn überhaupt Kindesmissbrauch? Also wir haben alle eine konkrete Vorstellung von einer Vergewaltigung zum Beispiel. Mhm. Aber Kindesmissbrauch, was ist das so gesehen überhaupt?
Naja, Kindesmissbrauch ist tatsächlich als Begriff viel weiter gefasst als die sogenannte Vergewaltigung. Bei Kindesmissbrauch ist das Spektrum sehr, sehr groß. Also wir haben sehr viele verschiedene Handlungen, die schon als Kindesmissbrauch gelten. Zum einen beispielsweise auch schon das Kind, sich nackt dem Kind zu präsentieren, kann ein Fall von Kindesmissbrauch sein. Genauso wie eben beispielsweise das Kind im Geschlechtsbereich, also am Geschlechtsteil anzufassen, zu streicheln. Auch das ist ein Kindesmissbrauch. Und am anderen Ende dieses Spektrums steht natürlich die tatsächliche Penetration, also die tatsächliche Vergewaltigung eines Kindes. Und alles in dieser Bandbreite nennen wir Kindesmissbrauch, beschreibt aber völlig unterschiedliche Situationen und Momente. Und ganz viele, auch von den sogenannten Tätern, die also solche Übergriffe schon begangen haben, die berichten selber, dass sie niemals dem Kind Schmerz zufügen wollen oder Gewalt anwenden. Also ganz häufig, und das würde ich sagen, ist der überwiegende Teil, sind das keine gewaltvollen Misshandlungen, Missbrauch, sondern das sind Übergriffe, das heißt Grenzüberschreitungen mit einer sexuellen Komponente, um sich sexuell zu stimulieren. Wo ich schon finde, dass wir eben gerade, wenn wir von Kindesmissbrauch sprechen, da auch wiederum sehr differenziert und sehr achtsam damit umgehen müssen, was meinen wir eigentlich?
Als ich mit Michi gesprochen habe, hat er zu mir erzählt, dass während der ganzen Geschichte seine Frau zum Beispiel eine große Stütze für ihn war.
Ja, meine Frau ist extrem wichtig für mich, dass die sage ich mal, auch zu mir steht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eine Frau akzeptiert, dass ihr Mann eine pädophile Neigung hat und sich auch an junge Mädchen vergriffen hat. Da bin ich ihr auch unendlich dankbar. Vor allem, ich kann offen mit ihr drüber reden. Ich muss mir nichts mehr vormachen, weil ich eben mit meiner Frau sehr offen drüber reden kann. Auch über Impulse, auch über Erlebnisse, dass ich da wirklich auch ehrlich bin. Und das hilft mir ungemein.
Da hört man ja schon raus. Er ist sehr glücklich in seiner Ehe, er hat, glaube ich, sehr viel Glück mit seiner Frau, die dem Ganzen sehr viel Verständnis gegenüberbringt. Aber da stellt sich mir schon die Frage, es scheint nicht so zu sein, dass Pädophile nur auf Kinder stehen, oder? Weil er hat sich für mich sehr verliebt angehört.
Ja, das ist richtig. Also Pädophilie ist ja nicht etwas, was ausschließlich ein Mensch hat, sondern wir haben ja Mischformen. Und das ist eigentlich der überwiegende Teil, dass wir sozusagen eine pädophile Neigung haben, plus auch noch zum Beispiel die sexuelle Erregbarkeit auf Erwachsene oder vielleicht eben auch auf Jugendliche. Aber meistens tritt das in Mischformen auf. Und so wie bei Michi, der eine sexuelle Erregbarkeit auf erwachsene Frauen genauso hat, wie eben dann auch auf Kinder, das ist auch eben eine von diesen Mischformen. Das ist der überwiegende Fall, ja.
Okay. Ganz blödes Vorurteil, aber auch, dass ich jetzt im Internet öfters gelesen habe, Pädophile dürfen keine eigenen Kinder haben.
Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich weder Ja noch Nein dazu sagen kann und möchte.
Ach, okay.
Also wir haben ja alle, wenn wir Väter, wenn wir Mütter sind, die sogenannte Inzestschwelle. Also das heißt, dass unsere eigenen Kinder ausgenommen sind von der sexuellen Erregbarkeit. Das ist aber nicht in jedem Fall so. Das haben viele, aber nicht automatisch. Das eigene Kind ist sozusagen geschützt oder eben auch nicht geschützt. Das heißt, wir müssen es immer im Einzelfall betrachten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Projekt Kein Täter werden, einen Menschen begleiten, der sagt, ich wünsche mir ein Kind und ich hätte gerne, aber ich habe Angst davor, das, dann gestalten wir das meist so, dass wir eben mit dem Paar gesamt, also sozusagen auch den Partner oder die Partnerin dazu holen und dieses Thema sehr lang und sehr ausgiebig besprechen. Also das heißt, es muss offen sein innerhalb der Beziehung, dass einer der beiden eben eine Pädophilie hat, dass da grundsätzlich eine Gefährdung besteht. Und es muss eine Offenheit da sein, auch vielleicht dann einen Therapeuten ins Boot zu holen, wenn es denn schwierig wird. Und das ist in der Vergangenheit tatsächlich auch schon vorgekommen, dass wir erlebt haben, dass unsere Patienten, ja, ich habe jetzt da zwei im Kopf, die dann selber Väter in dem Fall wurden. Und dann gab es schon in einem ganz kurzen Zeitraum, das hat nicht lange gedauert, aber es gab eine sexuelle Erregung, wo dann derjenige sehr verantwortungsvoll das Gespräch mit uns, aber auch mit seiner Partnerin gesucht hat und das offen gesagt hat. Und dann hat das Paar wiederum in einer sehr konstruktiven, guten Weise geschafft, Lösungen dafür zu finden und diese Gefährdung sozusagen miteinander abzuwenden.
Das heißt, es kommt tatsächlich öfters vor, dass Patienten von euch sich wirklich aktiv darüber Gedanken machen, kann ich Kinder bekommen? Sollte ich Kinder bekommen? Sollte ich keine Kinder bekommen?
Ganz richtig. Also diejenigen, die noch keine Kinder haben, bei denen ist es eigentlich fast immer ein Thema. Also immer dann, wenn es Partnerschaft gibt und immer dann, wenn eben auch Frauen sich Kinder wünschen, wollen dann also auch unsere Patienten natürlich ihren Frauen gerne diesen Wunsch erfüllen. Und dann kommt die Beschäftigung auch mit dieser Frage und mit diesem Thema.
Gibt es denn sonst irgendwelche Vorurteile, die vielleicht die Pädophilen selbst mitbringen, wenn sie zu euch in die Behandlung gehen? Wir hatten ja zum Beispiel, Matthias hat das in der letzten Folge erklärt, der ja ans Telefon geht beim Erstkontakt oft, dass die Menschen sich im ersten Moment so ein bisschen selbst als Monster sehen. Mit was für Gedanken, mit welchen Vorurteilen kommen die denn sonst zu euch?
Ja, also das ist eigentlich das Vorurteil oder die Idee oder die Angst, die unsere Patienten auch selbst am meisten mitbringen. Also ich bin ein Monster, ich bin eine potenzielle Gefahr für andere. Wenn ich nicht mehr da bin, dann wäre die Welt besser, wäre weniger Gefährdung für Kinder. Also das sind tatsächlich sehr häufig die Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber eben auch die wir schon besprochen haben, dass eben Täter immer gleich pädophil sind und umgekehrt. Das sind so die Mythen, die am meisten eigentlich verbreitet sind und die sich eigentlich auch sehr konsequent leider halten. Insofern ist es ja schön und gut, wenn wir sozusagen auch jetzt die Möglichkeit haben, mit eurer Unterstützung da jetzt aufzuklären und auch den Menschen zu sagen, das eine hat mit dem anderen nur bedingt etwas zu tun. Es ist ein Kollege von mir, der bringt dann oft den Vergleich, den finde ich immer ganz witzig, der sagt, ja, jeder heterosexuelle Mann ist ja auch kein Vergewaltiger. Ja, also insofern, oder ja, also ich meine, das können wir ja jetzt endlos weiterführen. Und lädt uns letztlich eigentlich nur ein, eben zu differenzieren.
Aber das heißt dann auch schon, dass, wenn du gerade gesagt hast, durch diese Vorurteile, dieser Hass auf sich selbst oder diese Angst vor sich selbst, dass Menschen wirklich so weit gehen und sagen, hey, wenn ich nicht hier bin, dann schütze ich damit Kinder. Das hört sich für mich auch so an, als ob da durchaus dann zum Beispiel wegen solcher Vorurteile vielleicht Selbstmordgedanken vorliegen.
Nicht nur Gedanken. Also es ist tatsächlich so, dass unsere Patienten zu einem sehr großen Teil sich in einer Zeitspanne ihres Lebens, die länger oder kürzer sein kann, durchaus mit der Frage beschäftigt haben, wie kann ich mir mein Leben nehmen, so dass ich weg bin, andere dann eben vor mir geschützt sind, aber eben auch andere Menschen, die wiederum ja mir nahe sind, nicht so sehr leiden. Also insofern ist das durchaus etwas, was wir sehr häufig haben. Und viele unserer Patienten, die zum Glück nicht erfolgreich waren, erzählen auch in der Vergangenheit von Versuchen, sich das Leben zu nehmen.
Da, wo das rauskommen ist, war bei mir jetzt Punkt. Ich habe gedacht, so, das war's jetzt. Jetzt kann ich in den Wald gehen und kann da wirklich Schluss machen. Tja, das ist auch ziemlich nicht so einfach, ja.
Bei denjenigen, wo es gelungen ist, wissen wir nicht, warum haben sie sich das Leben genommen. Wir haben auch ganz häufig bei depressiven Menschen, die in Psychiatrien aufgenommen sind, die latent über Jahre Suizidfantasien haben, fragen die wenigsten tatsächlich nach einer sexuellen Orientierung. Auch die gibt es oft im Hintergrund, die nicht erfragt wird. Die Menschen werden dann auf Depression behandelt, bekommen Medikamente, aber die sexuelle Orientierung kommt nie zutage und wird dadurch auch nicht behandelt und bearbeitet.
Mhm. Ja, wollte ich gerade fragen, ob es dann durch solche sexuellen Neigungen vielleicht auch Folgeerkrankungen wie Depressionen gibt dann. Also klar,
ganz, ganz häufig, ja. Ja.
Es scheint ja alles so ein bisschen darauf rauszulaufen, dass wir zumindest, ja, nee, kein kleines, sondern ein gesellschaftliches Problem mit dem Ganzen haben, dass es so ein bisschen stigmatisiert wird, die Pädophilie, und dass sich da vielleicht viel verbessern könnte, wenn man offener darüber reden würde, vielleicht. Weiß nicht, hast du das Gefühl, dass wir bei uns in Deutschland oder allgemein überall entweder mit zu viel Scham über das Thema sprechen oder es nicht ansprechen wollen, weil es ein schlimmes Thema ist?
Ja, den Eindruck habe ich sehr stark, wobei ich jetzt keinen Vergleich habe mit anderen Ländern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, dass das europaweit wahrscheinlich das gleiche Problem darstellt und wir halt alle mit einer starken emotionalen Betroffenheit zu kämpfen haben, wenn wir hören, dass Kinder Opfer von solchen Taten werden. Da nehme ich mich auch nicht aus im Übrigen. Also mich berührt das immer sehr, wenn ich mir das vorstelle. Ich bin ja auch in meinem ersten Beruf Kindergärtnerin. Also ich finde das schlimm und ich finde es ganz, ganz furchtbar. Aber etwas zu verteufeln führt ja letztendlich nicht dazu, dass es weniger wird und abnimmt, sondern wir verdrängen das in irgendwelche Bereiche unseres Lebens, in die wir nicht reinschauen, in so, weiß ich nicht, so Schattenräumen, wenn wir so wollen. Und zwingen dann Menschen eben dazu, alleine damit klarzukommen. Gelingt denen das? Hut ab. Ja, toll. Ich achte wirklich jeden verhaltensabstinenten Pädophilen sehr, weil das sicher nicht einfach ist. Das weiß ich also von meinen Patienten auch. Und gleichzeitig, finde ich, muss man diesen Menschen helfen, die das eben noch nicht so gut kontrollieren können, dass auch diese Menschen eine Lebensqualität, eine Lebensberechtigung haben und eben auch keinen Kindern schaden.
Hm. Du hast gerade gesagt, du bist im ersten Beruf selbst Kindergärtnerin. Um nochmal den Bogen ganz zum Anfang unserer Folge zu spannen, wo wir über das Thema Stereotyp gesprochen haben, gibt es denn Berufsgruppen vielleicht, in denen Pädophile besonders oft vorkommen, vielleicht weil sie viel mit Kindern zusammenarbeiten?
Jein. Also auch da möchte ich aufpassen, dass wir da nicht einen neuen Mythos basteln. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass pädophile Menschen, früher hat man immer gesagt, die haben keine Empathie. Also das heißt, die haben kein Einfühlungsvermögen in andere. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Also pädophile Menschen haben sehr häufig eine sehr, sehr gute Einfühlung, gerade in Kinder, und finden darüber auch sehr schnell und gut Kontakt zu Kindern. Das heißt schon, dass wir mehrere Menschen auch in Berufen wie zum Beispiel Erzieher, Lehrer, Trainer und so weiter haben, die durchaus auch pädophil sind. Mhm. Die können gut mit Kindern umgehen. Die sind deshalb jetzt keine schlechten Menschen oder grundsätzlich nur gefährlich. Aber wenn ich sozusagen mit einer Neigung, also mit einer Neigung auf Kinder bezogen, ständig mit Kindern arbeite, kursiert natürlich auch in meinem Kopf permanent dieses Thema und ständig liegt so eine Grundspannung da. Insofern ist das etwas, was natürlich schon eine potenzielle Gefahr darstellt und behandelt werden sollte oder zumindest begleitet werden. Mhm. In Einzelfällen muss man diesen Menschen sicherlich auch raten, den Beruf zu wechseln. Was auch ganz interessant ist, ist, dass wir eine Häufung auch feststellen, wir haben die noch nicht wissenschaftlich publiziert, aber wir stellen das auch fest in unserem Projekt Kein Täter werden, dass wir überzufällig viele IT-Menschen haben und als Partnerinnen sehr häufig Partnerinnen, die eben zum Beispiel Lehrerin sind, Kindergärtnerinnen sind, also eben aus Berufen kommen, wo viel mit Kindern oder hauptsächlich mit Kindern gearbeitet wird.
Okay. Denkst du, auch so ein Vorurteil, das ich jetzt gelesen hatte, Pädophile sehnen sich so ein bisschen zurück zur eigenen Kindheit und wollen selbst ihre Kindlichkeit nochmal ausleben in dem Ganzen und suchen deswegen auch den Kontakt zu anderen Kindern. Kann man sowas sagen? Sind das Menschen, die einfach gerne nochmal jung sein wollen, so blöd wie das klingt?
Naja, also da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein in der Beantwortung, weil auch das ist natürlich etwas, was ich nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten kann. Tatsächlich ist es so, dass in der praktischen Arbeit mit unseren Patienten ganz häufig schon Situationen auffallen, die in der Kindheit erlebt wurden. Beispielsweise unerfüllte Sehnsüchte nach einer Partnerin im Alter von, ich weiß nicht, 13 beispielsweise, in Verbindung mit vielleicht auch sehr unangenehmen, schambesetzten Erlebnissen in Bezug auf erste sexuelle Handlungen an sich selbst. Und das kann durchaus dann in der weiteren Folge dazu führen, dass wir nennen das in der tiefen Psychologie Reinszenierung, also dass solche Situationen immer wieder hergestellt werden, das hat Freud schon beschrieben, in der Hoffnung, diese Situation endlich bewältigt zu kriegen. Mhm. Das funktioniert aber eben nicht, weil ja sozusagen dieses Trauma oder diese Traumatisierung, dieses Erlebnis wird ja immer wieder als unbefriedigend erlebt. Und das ist schon etwas, was wir im therapeutischen Arbeiten häufig sehen.
Okay. Wenn man mal so geschichtlich zurückschaut, also das Thema Pädophilie, du hattest vorher schon gesagt, vor 30 Jahren hat man sich einschlägige Heftchen oder Kalender bestellen können. Wie hat sich das denn geändert in den letzten Jahren? Wie siehst du das? Also ich meine, Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, es gibt gewisse Politiker, die noch vor Jahren für gewisse Dinge abgestimmt haben, da hält man sich heute die Hand an den Kopf. So.
Ja, also tatsächlich ist es ja im alten Griechenland, war das ja auch ganz gang und gäbe, die Knaben und so weiter. Das hat sich insofern, glaube ich, verändert, als dass uns immer bewusster wurde, dass Kinder eben nicht einwilligungsfähig sind, dass sexuelle Handlungen an Kindern zu Traumatisierungen führen, zu schwereren Störungen im Laufe des Erwachsenenlebens und es deshalb dann eben diese Entscheidung gab oder diese Verabredung gab, das unter Strafe zu stellen. Die Schwierigkeit, die ich heute da ein bisschen sehe, ist, dass wir uns festgelegt haben auf bestimmte Altersstufen. Also 14-Jährige, 16-Jährige, 18-Jährige. Es gibt da strafrechtlich bestimmte Abstufungen, die dann eben sexuelle Handlungen schwerer unter Strafe stellen, wenn eben je jünger das Kind ist. Und dann bei 16-Jährigen tatsächlich häufig nur mehr ein Autoritätsverhältnis, das ich missbrauche, dann sozusagen zu einer Strafe führt. Und die Schwierigkeit, die ich heute sehe, ist, dass die körperliche Entwicklung der Kinder sehr voranschreitet. Also die werden immer jünger, geschlechtsreif. Also wir haben heute 12-jährige, 13-jährige Mädchen, die sehen aus wie erwachsene Frauen. Wenn wir jetzt das rein vom biologischen Standpunkt her betrachten und uns vorstellen, dass eben die Brust und der weibliche Po beispielsweise auch ein Merkmal sind für Geschlechtsreife, Dann ist nachvollziehbar, dass wir zunächst biologisch darauf reagieren, nämlich ja, uns überlegen, ah, Klasse, geschlechtsreif, jetzt fortpflanzen. Das ist auf einem sehr, sehr einfachen, auf einer sehr basalen Ebene gedacht. Das haben wir aber, das Problem. Und wenn dann eben 12-Jährige ausschauen wie erwachsene Frauen oder 14-Jährige wie erwachsene Frauen, sich zum Teil auch zu verhalten, ja, auch für sich beanspruchen, dann abends auszugehen und so weiter, dann ist natürlich schon so, dass wir, oder dass häufig sozusagen eigentlich wichtig wäre, sich auch das Alter anhand von einem Ausweis zeigen zu lassen. Ja, also es gibt nicht wenige Übergriffe auch an Minderjährigen, wo dann hinterher die Täter sagen, ich wusste ja gar nicht, wie alt die ist. Die hat total erwachsen ausgesehen, die hat sich so verhalten. Ich habe gedacht, die ist volljährig. Und das ist halt eine große Gefahr auch.
Wenn du sagst, du findest jetzt gerade im Strafrecht, wo es diese ganz klaren Altersgrenzen gibt, jetzt vielleicht suboptimal. Was denkst du, wie kann man das besser machen? Im Einzelfall dann wirklich per Gutachten, dass man wirklich sagt, naja, sie ist schon deutlich weiter für ihr Alter, oder wie, also wie kann man das denn besser lösen?
Nein, also das würde ich im Strafrecht würde ich mir nie anmaßen, da irgendwie zu sagen, das müsste man jetzt so oder so machen. Ich glaube, das kann ich auch nicht gut. Ich glaube, ich plädiere einfach auch dafür, dass wir, wenn wir von sexuellem Missbrauch an Kindern sprechen, nicht sagen, der hat eine 12-Jährige missbraucht oder der hat eine 14-Jährige missbraucht, sondern dass wir uns klar machen, wie hat der Körper von diesem Mädchen ausgesehen. Nicht die Bevölkerung, nicht die Medien, die darüber berichten, aber wir professionellen Therapeuten und Ärzte, die in dem Feld arbeiten, müssen uns dann sozusagen auch in der Diagnostik überlegen, wie sieht denn dieses Mädchen oder dieser Junge tatsächlich aus? Sprechen wir in dem Fall überhaupt noch von einer Pädophilie? Denn die Pädophilie bezieht sich ja auf den Kinderkörper, auf den jungen Kinderkörper vor einer Geschlechtsreifeentwicklung. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt jetzt jemand in Haft wegen einem sexuellen Übergriff an einem 13-jährigen Mädchen, dann bekommt dieser Mensch sehr schnell die Diagnose Pädophilie, weil er hat ja vielleicht länger als ein halbes Jahr ein Kind missbraucht. Kind, weil 13. Schauen wir uns dann den Körper dieses Mädchens genauer an, stellen wir fest, dass das eigentlich schon ein sehr weit herangereifter Körper ist und wir deshalb nicht mehr von einer Pädophilie sprechen. Und dementsprechend dann auch der sogenannte Störungsgrad des Täters nicht mehr ganz so dramatisch ist. Trotzdem, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, noch dazu zu sagen, ein 13-jähriger Körper kann sehr erwachsen aussehen. Der Geist, der da drinnen steckt, ist trotzdem ein Kind. Und das sind so diese Feinheiten, glaube ich, die wir sehr schnell auch vermischen und dann uns Urteile erlauben, die vielleicht undifferenziert sind.
Es ist also es ist ein Riesenthema, das gar nicht so einfach besprochen werden kann. Und wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also es ist dann wirklich so, die werden von dem kindlichen Körper angezogen und jetzt nicht von der Tatsache, dass sie wissen, ah, okay, das Kind ist 8 oder das ist 11. Das Alter spielt da erstmal so gesehen keine Rolle, sondern das Aussehen. Kann man das so vereinfacht überhaupt sagen?
Ja, also ich glaube, so vereinfacht ist es nicht. Das ist ja auch bei uns heterosexuellen, auf Erwachsene gerichteten Menschen nicht so, dass wir sagen, ja klar, wenn da jetzt ein Mann 45 ist, auf den stehe ich dann. Ja, also ist es ja nicht. Das ist auch etwas, was sich ja auch im Laufe der Zeit verändert. Aber tatsächlich ist es so, dass bei pädophilen Menschen meistens eine Altersspanne und damit auch eine damit verbundene körperliche Entwicklungsstadium sozusagen das Interesse weckt. Und bei den sogenannten ausschließlich Pädophilen, die also nur auf Kinder stehen, ist sehr, sehr deutlich zu beobachten, ab dem Moment, wo das Kind in die Geschlechtsreife kommt, ist das Interesse an diesem Kind mit einem Schlag vorbei. Also das ist wirklich etwas, was wir genau beobachten können. Das kommt aber eben nicht ganz so häufig vor, sondern im überwiegenden Fall, wir hatten es ja vorher schon angesprochen, haben wir es mit sogenannten Mischtypen zu tun, die dann eben Kinder attraktiv finden, dann vielleicht eben aber auch Jugendliche und dann auch Erwachsene und insofern die Flexibilität sehr groß ist. Ja.
wir reden am Ende unseres Podcasts eigentlich immer noch, beziehungsweise ich weise immer noch am Ende unseres Podcasts darauf hin, dass man sich an euch wenden kann, wenn man vielleicht pädophile Gedanken hat, eben an kein-täter-werden.de. Da findet man Infos, da findet man auch die Telefonnummern zu euch. Ich würde tatsächlich aber auch gerne in diesem Podcast auf die andere Seite hinweisen, weil wir jetzt viel über Kindesmissbrauch gesprochen haben und Co. Wo kann man sich denn hinwenden, wenn man eventuell sagt, hey, das, was da vor 3-4 Jahren mit mir passiert ist, das war nicht okay?
Also trotzdem dürfen sich alle bei uns melden. Also okay. Wir versuchen nicht nur unseren pädophilen Menschen ein unterstützendes Angebot zu machen, sondern wir versuchen natürlich auch diejenigen in therapeutische Unterstützung weiter zu vermitteln, wenn wir die selber nicht leisten können, wo dann diejenigen, die was an sich verändern oder verstehen wollen, erster Schritt ist ja immer erstmal das Verstehen und dann das Verändern, dass wir auch diese Menschen nicht im Regen stehen lassen und natürlich auch gerne da Ansprechpartner sind. Und wir natürlich auch, gerade ich für Ulm kann das jetzt mit Sicherheit sagen, die anderen Standorte, denke ich, wir haben das genauso gelöst. Wir bauen uns natürlich mit der Zeit auch ein gewisses Netzwerk auf, das also in einer größeren Umgebung eben auch zum Beispiel für Menschen, die Taten begangen haben, die aber keine sexuelle Neigung auf Kinder haben, dass wir sozusagen auch die dann weiter vermitteln können. Mhm. Und deshalb ist auf jeden Fall auch da die Möglichkeit, sich gerne an uns zu wenden. Und wir versuchen dann eben auch da jemanden zu finden, wo dann eben der oder diejenige Hilfe kriegt.
Okay, klasse. Elisabeth, danke, dass du heute dabei warst. Wir haben heute über Mythen und Vorurteile gesprochen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch 100 weitere Vorurteile. Und wenn das Vorurteil, das euch vielleicht gerade beim Zuhören im Kopf rumgeschwirrt ist, nicht dabei war heute, kein Problem, schreibt uns gerne eine E-Mail, zum Beispiel an mich, walz@donau3fm.de. Dann versuchen wir das vielleicht mal in einer späteren Folge nochmal aufzugreifen. Oder ihr schaut eben auch mal auf der Website kein-täter-werden.de vorbei. Auch da wird schon viel aufgeklärt. Bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich, dass du heute wieder da warst. Das nächste Mal haben wir auch wieder ein spannendes Thema, vielleicht sogar für viele Leute das Spannendste selbst, weil das nächste Mal sprechen wir so ein bisschen über den Pädophilen an sich. Also wir haben über Mythen gesprochen, wir haben über die Therapie gesprochen, wir haben so ein bisschen allgemein überhaupt über Pädophilie gesprochen. Aber beim nächsten Mal geht es eben um das Thema, wer steckt eigentlich hinter diesen Pädophilen? Und wir haben ja mit Michi gesprochen, selbst pädophil, der selbst schon übergriffig war, einmal zum Beispiel bei seiner kleinen Nichte. Und der wird uns da viel erzählen und ich hoffe, du kannst uns dann auch ein bisschen Einblicke geben, auch in den Patienten Michi, aber auch in deine anderen Patienten. Was passiert mit diesen Menschen überhaupt im Kopf, wenn sowas stattfindet? Mhm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr Infos braucht, wenn ihr Hilfe braucht, schaut auf der Website von Kein Täter werden vorbei. Da bekommt ihr alle Infos. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Ciao.
Kein Täter werden. Ein Leben mit Pädophilie. Der Podcast.